NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Hi, hier ist Nikolai von Mikado. Und so musste ich schlucken, als ich erfahren habe, worum es in dieser Folge geht. Tod und Trauer. Also, das klingt nicht gerade nach 1, 2, 3 guter Laune, aber meine erste Reaktion ist einfach so typisch. Ne? Man will vom Tod nichts hören, das ist tabu, wird verdrängt, aber richtig ist das doch auch nicht, oder? Ich meine, schließlich gehört der Tod zum Leben dazu, genauso wie das Geborenwerden zum Beispiel. In dieser Mikado-Folge wollen wir darüber sprechen, wie es ist, einen liebgewonnenen Menschen zu verlieren oder auch ein liebgewonnenes Haustier. Das ist ja auch oft sehr traurig, ne? Und wie kann man lernen, mit so einer Situation gut umzugehen? Und warum ist Trauer auch was Gutes? Darüber spreche ich gleich mit meinen Studiogästen. Das sind heute Yara, Niklas und Aisha. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Wir stellen euch gleich natürlich nochmal ausführlich vor. Vorab ein bisschen Musik und der Hinweis. Wenn euch das Thema Tod und Trauer gerade sehr beschäftigt und nahe geht, dann hört euch die Folge nicht alleine an, sondern holt euch nochmal Mama, Papa, Onkel, Tante, Oma oder Opa dazu, denen ihr im Anschluss sonst auch noch ein paar Fragen dazu stellen könnt. Bis gleich.
I will remember you in the way you'd want me to. But it's hard to come to terms right now. Sunset looked today as if it knew you'd gone away. Now it's night, I hear the rain crash down. Oh, I'd cry, but this is more than just my pain. Oh, I should be a shoulder, not a burden. And it's time for me to call your son again and say she was starlight. All the time hit her wings. She was the bird song in morning. But now everything here has changed. All the world's less beautiful since you've been away. The world's less beautiful since you've been away.
Wir reden heute mal ganz offen über das Thema Tod. Hier bei Mikado für Kinder auf NDR Info. Wie seid ihr mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen? Das hat unser Mikado-Reporter Florian Jakobsen, Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Corvey-Straße in Hamburg gefragt.
Mein Opa ist gestorben, also das war eigentlich ein ganz normaler Tag. Und dann wollte der sich halt im Bad normal fertig machen. Und dann wussten meine Oma und ich nicht, warum der so lange braucht. Und dann war er halt im Bad und der war halt gestorben. Das war halt auch sehr traurig für mich und das war halt das erste Mal, dass ich so richtig mit dem Thema Tod zu tun hatte. Und der hieß Dieter und jetzt habe ich ein Kuscheltier, was so heißt.
Das erste Mal, als ich mich so richtig mit Tod beschäftigt habe, ist mein Haustier gestorben. Es hieß Phoebe, es war eine Katze und meine Schwester wollte sie streicheln und dann hat sie gemerkt, dass sie so richtig kalt ist, dass sie starr war, dass sie richtig hart auch war. Und dann haben wir sie erstmal in einen Karton getan, mit so einer Decke auch. Also ich war halt schon sehr traurig, aber jetzt komme ich halt ganz gut damit klar.
Meine erste Erfahrung richtig mit dem Tod war bei meiner Uroma. Am Abend davor haben wir noch mit ihr telefoniert. Sie konnte auch kaum mehr reden, auch kaum mehr essen, hat es irgendwie durch einen Schlauch bekommen. Aber sie wollte halt nicht ins Krankenhaus, wenn, dann wollte sie halt da, wo sie gelebt hat, halt sterben. Und dann am nächsten Tag, um kurz nach 6, kam halt der Anruf, ja hier Gisela, so hieß sie, ist jetzt leider gestorben. Ja, aber wir waren alle schon sehr traurig, aber es war ein schöner Tod eher, weil sie ist halt eingeschlafen und dann nicht mehr aufgewacht. Also meine Eltern haben auch viel mit meiner Schwester und mir darüber geredet und das war halt das erste Mal, dass ich mich so richtig mit dem Tod auseinandergesetzt habe.
Ja, wie wir hören, ist Tod und Trauer nicht nur ein Thema für Erwachsene. Auch Kinder machen sich darüber schon Gedanken. So wie unsere heutigen zwei Studiokinder. Das sind Yara und Niklas. Moin nochmal, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hi. Na, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und fangen einfach einmal mit dir an, Yara.
Hallo, ich bin Yara, bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Tunesien, gehe in die 5. Klasse des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Hamburg in Heimfeld.
Und Niklas, wer bist du?
Hallo, ich bin Niklas, ich bin 11 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich gehe auf das Gymnasium Bontenwald in die 6. Klasse.
Und habt ihr auch, wie die Kinder, die wir gerade eben gehört haben, auch schon mal ein geliebtes Haustier oder einen geliebten Menschen in eurem Leben verloren, Yara?
Also mein Großvater, der ist halt leider von uns gegangen vor ein paar Jahren.
Und wie war das für dich und für euch in der Familie?
Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, aber das ist halt sehr traurig, weil er ist halt weg.
Auf jeden Fall, man kann nicht mehr mit ihm sprechen dann zum Beispiel. Ne? Und Niklas, hast du schon mal sowas erlebt?
Nee, zum Glück noch nicht.
Und Yara, hattest du viele Fragen dann trotzdem im Nachhinein? Also du sagst, du erinnerst dich nicht mehr so großartig jetzt zum Beispiel daran, dass dein Opa gestorben ist, aber kannst du dich daran erinnern, trotzdem viele Fragen über deinen Großvater zum Beispiel gehabt zu haben?
Also zum Beispiel, wie war er? So, war er nett? So, was war so das...
Und war er nett?
Ja, er war sehr nett. Was war so das Lustigste, was euch mit ihm passiert ist und so?
Schön. Und mit bei uns im Studio ist auch Aische Bosse. Aische, du bist eine, mit der man bei dem Thema sehr, sehr gut reden kann.
Ja.
Du bist ausgebildete Trauerbegleiterin für Kinder. Was ist das denn und was tut man da?
Okay, eigentlich bin ich nicht nur Trauerbegleiterin für Kinder, sondern tatsächlich für Familien, weil wenn ich mit Kindern arbeite, habe ich natürlich auch mit den Eltern zu tun und auch mit den Geschwistern teilweise. Eine Trauerbegleitung kann jeder in Anspruch nehmen, der sie braucht, wenn jemand gestorben ist, jemand, den man sehr lieb gehabt hat. Und da geht es vor allem darum, darüber zu reden, einen Platz und einen Ort zu haben, wo man seine Trauer ja lassen kann und zwar mit all ihren Facetten, mit all ihren Gesichtern, die so eine Trauer haben kann. Weil Trauer ist nicht nur weinen und traurig sein, sondern man sagt auch, Trauer ist bunt oder Trauer ist ganz, ganz unterschiedlich und bei jedem eben total anders, ganz individuell. Also so wie wir einzigartige Menschen sind, die unterschiedliches Lieblingsessen haben und Musik hören und so weiter, trauert auch jeder so ganz individuell. Und da bin ich quasi für da, Kinder zu ermutigen, dass das alles so in Ordnung und richtig ist und dass man beim Trauern nichts falsch machen kann, sondern dass alles erlaubt ist. Natürlich alles außer kleine Ausnahmen wie nichts, was einem selbst oder anderen irgendwie wehtun könnte, ist ja klar. Mhm. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, für jeden oder jeden darin zu unterstützen, seinen individuellen Trauerweg zu finden, wenn jemand gestorben ist, den man sehr lieb hatte.
Ja, und warum hast du dich dazu entschieden, Kindern oder jetzt auch Familien, wie du es gesagt hast, beim Trauern begleiten zu wollen?
Ich hatte irgendwann mal so das Bedürfnis, mich so ehrenamtlich zu engagieren und bin dann in einem Hospiz gelandet, wo ich ausgeholfen habe. Und da kam ich dann eigentlich erst so richtig auf den Trichter, dass ich Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche machen möchte. Genau. Und das gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt Einzelbegleitungen, es gibt aber auch Gruppen, Trauergruppen oder Workshops und Seminare, die ich gebe. Jetzt auch gar nicht nur für Kinder, wo wirklich was passiert ist, so wie bei Yara, sondern eben auch wie Kinder wie Niklas, die besuche ich in der Schule und wir reden einfach über das Thema, so wie wir das hier heute auch machen. Und das finde ich cool, weil dieses Thema, was uns eigentlich alle betrifft und wo wir alle Muffen vorhaben, ist ja klar. Es ist auch, also ich meine, Tod ist doof, Tod ist wirklich eine Sache, die könnte man sich sparen, aber sie ist unvermeidbar nun mal, dass man darüber redet. Und dann kommt man dann auch ein bisschen mehr aus der Angst davor raus.
Total. Und was ich mich aber frage, wird man dann nicht manchmal selber traurig, wenn man so viel mit Menschen zu tun hat, die traurig sind?
Ich glaube eher, die Tatsache, dass ich mich sehr viel mit dem Tod befasse, lässt mich mein Leben eigentlich noch umso lebendiger und fröhlicher gestalten, weil ich halt
die ganze Zeit auch nicht verdränge, dass es irgendwann mal vorbei ist, sondern ich weiß das und sage mir dann natürlich, okay, hey, dann will ich natürlich, solange ich da bin, die allerbeste Zeit haben, die möglich ist. Also klar gibt es manchmal Schicksale und Geschichten, die einem nahe gehen, aber ich finde es schön, mit Menschen Dinge zu teilen, dann meinetwegen auch traurige Dinge zu teilen. Und das gibt mir am Ende, glaube ich, mehr Power, als dass es wirklich mich belastet.
Und es hilft dir auch, darüber zu reden. Du hast es auch schon so ein bisschen angeschnitten, Aische. Und warum, werden wir gleich auch noch weiter ausführen, hier bei Mikado für Kinder auf NDR Info.
Du hast mir viel erzählt von früher. Ich hab so gerne zugehört. Deine sanften, klugen Augen haben mich als Kind schon fasziniert. Ja, ich glaub ganz fest daran, du wirst mich immer sehen und ich werde dir erzählen, wie es mir geht. Ich wünsch dir gute Reise, wohin es dich auch trägt. Die Welt wird etwas leiser, der Wind hört auf zu wehen. Ich seh zu dir nach oben und ruf so laut ich kann. Du weißt, du wirst mir fehlen, mein ganzes Leben lang. Ich wünsch dir gute Reise und hoffe, du kommst an. Du saßt oft dort an dem Fenster, hast dir den Himmel angeschaut. Dein Sessel leer, ab jetzt für immer, weil dich dort oben jemand braucht. Und wenn ein Sonnenstrahl durch die Wolken bricht, weiß ich ganz genau, dass du das bist. Ich wünsch dir gute Reise, wohin es dich auch trägt. Die Welt wird etwas leiser, der Wind hört auf zu wehen. Seh zu dir nach oben und ruf so laut ich kann. Du weißt, du wirst mir fehlen, mein ganzes Leben lang. Ich wünsch dir gute Reise und hoffe, du kommst an. Mir fehlen deine Worte, dein gut gemeinter Rat, deine Hand auf meiner Schulter, die mich festgehalten hat. Dein Blick durch meine Schale, hast gespürt, was mich bewegt. Ich konnte mich nie verlaufen, du kanntest meinen Weg.
Kommunikation ist alles. Reden hilft. Nur ein Thema scheint oft tabu zu sein, und zwar unser heutiges Thema hier bei Mikado auf NDR Info, der Tod. Aber warum ist das eigentlich so? Aische, du hast ja eben schon erzählt, du bist Trauerexpertin. Warum reden wir eigentlich so wenig übers Sterben im Alltag?
Weil es wirklich sowas Endgültiges hat, weil der Tod wirklich, also zumindest was Endgültiges, was unsere Existenz hier auf diesem Planeten betrifft. Es ist ja, weiß ja keiner genau, was danach ist. Mhm. Ne? Also da denke ich auch oder überlege ich auch mit Kindern zusammen drüber, was sein könnte, ne? Wo man sich dann vorstellt, wo jetzt zum Beispiel Jaras Opa sein könnte. Und dann malen wir Bilder zusammen, wie man sich das so vorstellen würde. Und ein Kind hat mal zu mir gesagt, Alter, vielleicht kriegt man ja auch das, was man sich vorstellt. Und die Idee fand ich super. Also stell mal vor, wir kriegen alle den Himmel, den wir uns vorstellen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns Bilder malen. Und dann habe ich Himmel gesehen mit Disco-Kugeln oder Harry Potter. Jemand wollte nach seinem Tod unbedingt nach Hogwarts. Es ist ja noch keiner so wirklich da, die man dazu interviewen könnte, wie das dann da ist. Aber es gibt viele, viele Menschen, die glauben, dass das gar nicht das Ende ist. Und ich glaube eben einfach, dass das auch so über so ganz, ganz viele Jahrzehnte oder auch fast schon Jahrhunderte auch so passiert ist, dass der Tod immer so mehr auch an den Rand des Lebens so verbannt wurde. Und man ist da irgendwie selbstverständlicher mit umgegangen. Aber wir leben heute in einer Welt, wo man hauptsächlich immer gesund und fit und gut drauf sein sollte, ne? Obwohl das natürlich alles überhaupt gar nicht geht. Und der Tod ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, unangenehmer Zeitgenosse.
Total. Ja,
den lässt man nicht gerne in sein Leben. Und das ist auch verständlich. Aber ich habe gemerkt, da habe ich ja eben auch schon gesagt, je mehr man darüber redet, umso mehr verliert es dann auch den Schrecken.
Mhm, ganz klar. Und Yara, was denkst du, warum redet man über das Thema Tod nicht so gerne?
Also, weil es halt etwas Trauriges ist und ich denke, man redet darüber auch nicht so gerne, weil man es einfach verdrängen möchte.
Und Niklas, wurde bei dir in der Schule zum Beispiel schon mal über das Thema Tod gesprochen oder in der Familie?
Also in der Familie reden wir auch öfters über das Thema, aber... Mhm.
Und warum?
Ja, viele Menschen mögen ja die Vorstellung nicht, wenn man hier irgendwie jemanden, den man so doll lieb hat, einfach verliert, der dann einfach am einen Tag dann nicht mehr da ist.
Da sind wir nicht alleine, ne? Und Aisha, du hast es eben auch schon angerissen, das ist ja auch eine häufige Frage bei dir als Trauerbegleiterin, was passiert nach dem Tod? Was sagst du den Kindern dann so als erstes?
Also ich sag dann meistens, dass es eben auch Fragen gibt, auf die es leider keine zufriedenstellende Antwort gibt. Also das kann ich jetzt auch allen Eltern, die zuhören, empfehlen, dass wenn von Kindern Fragen kommen zu dem Thema, dass man sagt so, ey, da gibt es ein paar Fragen, die kann ich gar nicht wirklich beantworten, weil ich es eben auch nicht 100% weiß, aber wir könnten mal gemeinsam uns überlegen oder uns gemeinsam vorstellen, was denkst du denn oder was wir uns beide wünschen würden oder so, ne, wie das sein soll. Also es gibt halt leider nicht auf alle Fragen Antworten und da muss man dann auch als Erwachsener ganz ehrlich sein.
Kann man überhaupt die Angst vorm Tod nehmen? Also ich meine, das ist ja eine legitime Angst, also eine berechtigte Angst. Schaffst du das überhaupt als Trauerbegleiterin?
Nein, ganz wegnehmen kann ich die nicht, aber mir hat mal ein Kind einen ganz, ganz schönen Satz gesagt. Und zwar, wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner.
Mhm.
Also ich kann die Angst nicht wegmachen, aber ich kann zumindest machen, dass die Angst kleiner wird. Also, und das kann nicht nur ich, weil ich Trauerbegleiterin bin, sondern das können alle Menschen, indem sie nämlich mutig sind und sich trauen, darüber zu sprechen.
Und Aisha, du hattest vorhin ja auch erzählt, dass viele haben nicht nur Angst vor dem Tod, sondern überhaupt Angst, das Thema jetzt vielleicht auch bei Freunden oder Familie überhaupt anzusprechen. Und Niklas, du sagtest ja auch gerade, das Thema ist bei dir in der Familie häufiger mal Thema. Hilft es dir denn, darüber zu sprechen dann? Was gibt dir das dann für ein Gefühl, wenn du diese Dinge ansprechen kannst? Kannst du sie immer gut ansprechen?
Also ja, ich kann mit meiner Familie auf jeden Fall darüber gut reden und es hilft mir auch dann öfters einfach dann nicht mehr, also das Thema nicht mehr so negativ zu sehen.
Und Yara, wie sieht das bei dir aus? Sprichst du auch darüber? Hilft dir das, darüber zu sprechen?
Also zu Hause rede ich manchmal darüber, weil mich das halt interessiert, wie etwas passiert, zum Beispiel wie man stirbt oder so. Oder was zum Beispiel Gründe vom Tod sein könnten.
Mhm.
Und dann ist eigentlich meine Familie auch sehr offen und klärt mich auf.
Und in vielen Religionen ist ja auch klar beschrieben, was nach dem Tod passiert. Die einen glauben zum Beispiel an die Wiedergeburt, andere wiederum an den Himmel. Und diese Vorstellung, dass nach dem Tod noch etwas ist, das hilft vielen, mit dem Thema auch gut umgehen zu können. Das hast du, Niklas, von Pastor Julian Sengelmann ja auch erfahren, als du ihn interviewt hast. Als Pastor hat er natürlich auch viel mit dem Tod zu tun, wenn zum Beispiel einer aus der Gemeinde stirbt. Wie war das für dich, mit ihm zu sprechen? Wo habt ihr euch da getroffen zum Interview?
Also getroffen haben wir uns in der Wohnung von Herrn Sengelmann.
Mhm.
Und ja, ich fand es auch sehr interessant, mal die christliche Sicht auf das Thema zu erfahren.
Und da hören wir jetzt mal rein.
Wir sind
Niklas,
Svea
und Frieda. Und wir sind gerade bei jemandem zu Hause, der sich sehr gut mit dem Thema Tod und Trauer auskennt und was danach vielleicht kommen könnte. Er heißt Dr. Julian Sengelmann und ist Pastor von Beruf.
Wo begegnet dir das Thema Tod und Sterben in deiner Arbeit?
Naja, ich begleite ganz viele Menschen, die entweder im Sterben liegen oder ich begleite Menschen, die gerade jemanden verloren haben, den sie lieb gehabt haben. Also ich mache ganz viel Beerdigung und Sterbebegleitung und Trauerbegleitung.
Hast du selber schon mal getrauert? Wie bist du damit umgegangen und verändert sich Trauern mit der Zeit?
Super Fragen. Also ich fange mal mit der letzten an. Trauer verändert sich auf jeden Fall mit der Zeit. Heute geht man so ein bisschen davon aus, dass wenn ihr zum Beispiel mal hingefallen seid und eine Narbe habt, so am Knie oder wo auch immer, vor Fußballspielen, dann verheilt das ja, ne? Dann geht's so, erst wächst das so zusammen, dann bildet sich so Schorf und dann geht er irgendwann ab und irgendwann merkt ihr die Narbe aber gar nicht mehr. Und dann stellt ihr fest, Huchgott, bei diesem oder jenem Wetter, dann tut die Narbe auf einmal wieder weh. Und so ist es mit Trauer auch, ne? Also die Zeit heilt die Wunden nicht, aber die Art, wie das wehtut, verändert sich. Ja, ich habe ziemlich viele Menschen schon verloren in meinem Leben. Also mein Papa ist gestorben, meine Stiefmutter ist gestorben, meine Tante ist gerade gestorben. Also ich habe ziemlich viele Menschen schon verloren, auf jeden Fall. Genau, und deswegen trauere ich selber auch. Ich finde das gar nicht schlimm, zu trauern. Trauer ist ein Reinigungsgefühl. So, Weinen ist ja in echt, beim Weinen reinigt sich alles, was wir auf der Seele tragen. Deswegen finde ich Trauern gar nicht schlimm.
Wenn du Trauerreden hältst, wie versuchst du dann, die richtigen Worte zu finden?
Also das Schöne an meinem Beruf, eine der vielen schönen Sachen an meinem Beruf ist, dass wir, wenn wir selber keine Worte finden, können wir Worte benutzen, die es schon lange gibt. Das sind zum Beispiel Gebete oder Texte aus der Bibel. So, also zum einen kann ich mir Worte leihen und zum anderen versuche ich, dann Gespräche zu führen mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen. Und habe so ziemlich genau über die Jahre herausgefunden, was eigentlich hilfreich ist zu fragen, damit die mir was erzählen über die, die gestorben sind. Und dann finde ich, wenn man so eine Rede hält, muss jede Form von Gefühl mal vorkommen dürfen. Also die Leute sollen weinen, aber die sollen auch lachen, weil das Leben in echt bei aller Trauer auch witzig und skurril und merkwürdig und lustig und absurd ist.
Hast du manchmal selber Angst vor dem Tod?
Ich habe Angst vor dem Tod, weil ich wahnsinnig gerne lebe. Ich liebe dieses Leben und ich habe eine wundervolle Tochter und eine wundervolle Frau und so tolle Freundin und ich liebe dieses Leben sehr. Deswegen habe ich Angst vor dem Tod. Ich habe aber keine Angst davor, dass der Tod ist. Ich habe keine Angst davor, dass danach nichts weitergeht, sondern ich habe Angst vor dem Tod, weil ich das Leben liebe. Aber danach kommt noch was.
Naturwissenschaftlich gesehen bleiben von menschlichen Körper ja nur Knochen übrig. Im Religionsunterricht haben wir das Thema Seele. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Kannst du weiterhelfen?
Sehr, sehr gute Frage. Also zwei Antworten, über die du nachdenken kannst. Nichts davon musst du für richtig halten, aber zwei Antworten. Woraus bist du gemacht? Aus Fleisch und Knochen und Blut und so? Wir alle, die wir hier zusammen am Tisch sitzen, wir sind alle aus demselben Material gemacht. Und trotzdem sind wir alle völlig unterschiedlich, ne? Also wir sind mehr als nur Haut und Knochen. Das, was uns ausmacht, ist das, was die Christinnen und Christen die Seele nennen. Also Versuch 1 ist, die Seele ist das, was uns ausmacht. Und Versuch 2, naturwissenschaftlich, wir alle bestehen aus Energie. Und ein physikalisches Gesetz, Grundgesetz dieser Erde heißt, Energie geht nie verloren, sie verändert die Form. Das heißt, wenn wir sterben, bleibt trotzdem Energie von uns übrig, die dann die Form wechselt. Also wir sind alle, wenn wir sterben, sind wir vielleicht in dem Baum da drüben oder wo auch immer. Also wir gehen nicht verloren, ne? Und man kann sagen, unsere Knochen verrotten, aber von uns bleibt auf jeden Fall was übrig. Und das ist das, was wir die Seele nennen.
Vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank, dass ihr so wahnsinnig gute Fragen gestellt habt.
Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verweht. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuz ich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, doch wir beide bleiben nicht stehen, bis wir uns wiedersehen. Oh, egal wie weit wir uns
Unser heutiges Thema hier bei Mikado auf NDR Info, der Tod. Ja, es ist ein schwieriges, trauriges Thema, ich weiß, aber abseits der Trauer gibt der Tod auch Raum für schöne Momente und Erinnerungen, finde ich. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als meine Oma gestorben ist, das war natürlich traurig. Es gab aber auch so einen Moment auf der Beerdigung, da habe ich mich gefreut. Und zwar für meine Oma, dass sie 89 Jahre alt werden durfte und ein langes und erfülltes Leben gehabt hatte. Und ich habe dann auch an die vielen schönen Jahre gedacht, die wir zusammen hatten. Und Niklas und Yara, seid ihr auch schon mal auf einer Beerdigung gewesen? Und wie war das für dich, Yara?
Also ich war noch nie auf einer Beerdigung, aber halt mein Vater war mal da. Er sagte, das ist halt auch meistens sehr traurig für die Familienmitglieder. Also ich komme ja aus Tunesien und meine Familie ist muslimisch. Und alle, die die Familie kennen, kommen zur Beerdigung.
Und Aisha, ich habe ja gerade erzählt von der Beerdigung von meiner Oma, dass es da irgendwie auch schöne Momente gab, weil ich mich dann wirklich auch für sie wirklich gefreut habe, dass sie so alt werden durfte. Das Glück hat ja auch nicht jeder. Und in vielen Kulturen wird das ja auch immer so gemacht, dass die Leute sich da freuen für das Leben, also dass das Leben da gefeiert wird überhaupt auf so Beerdigung. Hast du da so ein paar Beispiele für?
Ich glaube sogar, wir brauchen gar nicht so weit wegzugehen. Ich glaube auch, dass sich hier bei uns in Deutschland auch an der Bestattungskultur einiges ändert oder auch schon geändert hat. Und ich war schon auf ein paar Beerdigungen. Und da kann man das durchaus auch haben, dass es mehr wirklich eine Lebensfeier ist, als dass es eine Trauerfeier ist. Dass es dann auch ganz bewusst so genannt wird zum Beispiel. Ne? Also wir feiern das Leben. Aber es gibt natürlich so schöne Beispiele wie, hatten wir jetzt gerade am 2. November, der Dia de los Muertos in Mexiko, wo dann die ganze Familie auf den Friedhof läuft. Ach, ihr habt bestimmt diesen tollen Film gesehen, Coco. Kennt ihr, ne? Genau. In Mexiko ist es so gang und gäbe, dass man an dem 2. November eben auf den Friedhof geht mit dem Lieblingsessen der Verstorbenen und dann wird Musik gemacht und dann wird getanzt und so. Also das ist eine ganz andere Form von Trauer, eine sehr schöne, wie ich finde. Und vor allem ist es so, dass die gestorben sind, ne, die wollen ja nicht, dass wir die ganze Zeit traurig sind und schwer und so weiter. Die wollen ja für uns, also deine Oma und dein Opa und ne, alle anderen, die wollen ja für uns, dass wir da irgendwie wirklich das schönste und fröhlichste und glücklichste Leben haben, so, ne? Und da bin ich oft mit Kindern im Gespräch, die dann denken, sie müssen jetzt so ganz dolle schwer und traurig sein, weil jetzt jemand gestorben ist in der Familie, dann sage ich immer so, nee. Das musst du nicht. Aber wenn du Dolle vermisst und das Gefühl hast, jetzt du musst traurig sein, dann lass es raus. Das ist okay, das ist normal und total verständlich. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du die ganze Zeit, also sitzt jetzt keiner irgendwo auf einer Wolke und sagt so, ihr seid mir aber zu gut drauf, ihr könntet alle mal eine Runde trauriger sein.
Der hat zu wenige Tränen vergossen.
Ja. Genau, der muss noch. Nee, genau. Sondern diese Leichtigkeit und die Lebensfreude, die ist erlaubt.
Ja, und du hast ja auch erzählt, du warst schon mal auf der einen oder anderen Beerdigung. Hast du es denn auch hier in Deutschland erlebt, dass da gefeiert wurde oder gelacht wurde, so wie vielleicht in Mexiko auch, wo dann Musik gemacht wurde? Hast du sowas hier auch schon mal erlebt?
Und wie war das für dich? Habe ich durchaus auch schon. Sehr schön. Also es ist dann so, man macht dann so Regenbogen. Man lacht und weint dann so gleichzeitig. Genau.
Kenne ich.
Das ist sehr schön. Da geht es ja dann vor allem auch darum, so Erinnerungen sich auszutauschen, über den Verstorbenen irgendwie so zu erzählen oder lustige Geschichten. Und Kinder sind immer sehr gut in der Lage, auch so triste und traurige Beerdigungen auch aufzulockern. Weil die immer wieder, also wir sprechen in der Trauerbegleitung, ich mache jetzt so ein bisschen Fachsimpelei, wir sprechen da von der sogenannten Pfützentrauer. Das heißt, Kinder sind sehr gut in der Lage, in die Trauerpfütze reinzuspringen, aber auch wieder rauszuspringen. Das heißt, das ist wie so ein eingebauter Selbstschutzmechanismus. Kinder ziehen sich nur so viel Trauer rein, wie sie gerade vertragen können. Und dann wird aus der Trauerpfütze rausgesprungen und gespielt und gelacht und Quatsch gemacht und so weiter. Und das ist genau richtig und das ist gesund. Und manchmal gucken diese Kinder sich aber dann die Erwachsenen an und denken so, irgendwie glaube ich, ist das falsch, wie ich das mache. Nee, ist aber richtig. Wir waren auf einer Trauerfeier, die so sehr, sehr so betrübt war. Und dann war ein kleines Mädchen und die sagte irgendwann mal in die Runde, alle saßen am Tisch. So, das war nach der Beisetzung, dann isst man so Kuchen und trinkt Kaffee und so. Was ist grün und liegt im Sarg? Und ich so, was denn? Eine Sterbse.
Oh Gott. Und?
Alle haben gelacht und das hat der ganzen Sache so gut getan. Ab dann war irgendwie, wie soll ich denn das sagen, war einfach die Stimmung wieder
gelöst, der Knoten ist geplatzt.
Ja, die Frequenz war wieder erhöht und man konnte irgendwie, ja, es war gut. Es hat einfach richtig gut getan.
Jara und Niklas, macht ihr euch schon Gedanken eigentlich über sowas wie eine Beerdigung? Jetzt beispielsweise, wenn ihr euer Lieblingshaustier beerdigen müsstet oder so. Jara, gibt es da für dich eine Beerdigung, eine Art, wie du es schön fändest, das zu machen?
Also ich wohne ja leider in einer Wohnung, aber wenn ich in einem Haus wohnen würde, dann würde ich auf jeden Fall es im Garten beerdigen, an einem Platz, wo ich mit dem Haustier zum Beispiel sehr gern gespielt habe oder wo das Haustier auch manchmal vielleicht weggerannt ist oder so.
Und würdest du ihm was vorsingen oder was spielen oder was basteln dafür?
Also ich würde auf jeden Fall einen Grabstein basteln, wo auch der Name des Tieres drin stehen würde. Und ich würde auch so die Spielzeuge dahinlegen oder mit eingraben.
Und Niklas, wie ist das bei dir? Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel dein Lieblingshaustier beerdigen müsstest oder so, wie würdest du das gestalten? Wie würdest du so eine Beerdigung gestalten?
Also ich würde eher nicht so, dass alles so ganz traurig ist, sondern eher so ein Fest, auch wie schon gesagt beim Dia de los Muertos, veranstalten und dann eher nochmal an die schönen Seiten von dem Haustier erinnern wollen und dann sozusagen nochmal ein letztes Fest mit dem Haustier haben.
Wir haben es heute auch schon gesagt, Niklas, du hast es gesagt, Jara, Aische, hast es auch schon gesagt, dass es halt die Möglichkeit gibt, auch auf so einer Beerdigung happy zu sein. Ich möchte auch, wenn auf meiner Beerdigung sollen auch bitte alle happy sein und sich an die schönen Momente erinnern, so gut es geht. Aber ein bisschen getrauert werden darf natürlich auch und trauern ist wichtig, das erfahren wir gleich hier bei Mikado auf NDR Info. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another. Sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Why? Wir reden heute mal ganz offen über das Thema Tod. Bei dem Thema gilt Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Und diese Kinder hier vom Gymnasium Corveystraße in Hamburg, die haben Fragen zu dem Thema und die hören wir uns jetzt an.
Ich habe mal gehört, dass Menschen, die tot sind, kalt sind. Warum ist das so? Und wie fühlt sich das an?
Es liegt einfach daran, dass der Blutkreislauf irgendwann mal stoppt, dass irgendwie die Organe versagen nach und nach. Übrigens, für die, die es interessiert, ist der Hörsinn der letzte, der sich abschaltet. Also ist total, wenn man jemanden begleitet, der stirbt, ist es total gut, vielleicht die Lieblingsmusik noch zu spielen, weil wirklich das oder noch was Schönes zu sagen oder so, weil wirklich das Hören sich als letztes abschaltet. Das so als interessanten Fakt. Und klar, der Körper, die Lebensfunktionen setzen eben aus und dann wird er erkaltet. Das hat ja auch vorhin das Mädchen ganz schön beschrieben mit ihrer Katze, die gestorben war. Ne? Ja. Die war ganz kalt und hart und auch steif, genau. Ja.
Ich wollte fragen, wie können Eltern den Kindern beibringen, dass der Tod ja natürlich traurig ist, aber auch
nicht wirklich schlimm ist und manchmal sogar erleichtert.
Yara, du hast auch erzählt, bei dir in der Familie wird da viel drüber gesprochen und deine Familie ist offen dafür. Was würdest du Kindern so für Tipps geben oder Eltern, die jetzt vielleicht auch zuhören, wie sie mit ihren Kindern gut darüber sprechen können?
Also ich würde denen auf jeden Fall so Tipps geben. Meine Eltern haben mir das aus einem Buch vorgelesen, so ein Buch für Kinder. Da geht's halt um den Körper und da war halt auch eine Seite mit dem Tod drin. Und dann habe ich auch früh was über den Tod gelernt.
Das ist ein klasse Tipp mit dem Buch. Niklas, was würdest du Eltern empfehlen, Kindern empfehlen, wie sie mit dem Thema besser umgehen können?
Also auf jeden Fall viel reden mit denen, also mit denen, die dann zum Beispiel da sehr empfindlich drauf reagieren.
Hm.
Ja.
Sich offen zeigen für die Fragen, die die Kinder dann stellen, ne?
Ja.
Und unsere Trauerexpertin Aisha, hast du da noch was zu ergänzen? Tipps für Eltern, wie sie ihren Kindern das gut beibringen können, das Thema?
Also ich fand jetzt hier beide Beispiele super. Bücher ist natürlich eine gute Sache, weil man sich dann gemeinsam zusammen auf was konzentriert. Ihr wisst ja eigentlich wahrscheinlich auch alles wahnsinnig viel. In Filmen und Computerspielen wird ja wahnsinnig viel gestorben, ne? Ich glaube, ich habe mal gelesen, statistisch gesehen sehen wir, bis wir 18 Jahre alt sind, über 20.000 Tode in irgendwelchen Medien oder so, ne? Aber wir sprechen nicht darüber, so, ne? Das ist dann halt, genau. Und dass der Tod irgendwie, das hatten wir vorhin ja auch schon besprochen, dass der nervt und dass es wirklich ein blödes Thema ist, das wissen wir alle. Aber ich glaube, es geht am besten, also, dass Eltern nicht Angst haben müssen, wenn Kinder Fragen stellen, sondern dass es schön wäre, wenn sie mutig wären, zu versuchen, diese Fragen zu beantworten, auch zuzugeben, vielleicht zu sagen, ey, pass auf, mir macht das Thema auch Angst. Und ich finde es unangenehm, über das Thema zu sprechen, aber lass uns doch mal zusammen, ja, vielleicht dieses Buch mal anschauen oder ja, oder lass uns einfach irgendwie mal überlegen, was finden wir so blöd da dran oder so, ne? Also, dass man einfach so dieses Schweigen bricht und dann, ja, wie gesagt, dann ist es schon die halbe Miete.
Ja.
Mhm.
Ich wollte dich fragen, wie es am Anfang für dich war, sich mit dem Tod so zu beschäftigen und als Trauerbegleiterin zu arbeiten.
Mhm. Ich meine, das habe ich sogar so schon so ein bisschen beantwortet. Es war irgendwie so ein Weg oder so eine Reise, die ich gemacht habe, aber mich hat das schon immer interessiert. Mhm. Und ich war auch schon recht früh damit auch konfrontiert, so, ne? Also im Familien- und auch Freundeskreis, also als ich noch ein Kind war, gab es da Todesfälle und es ist für mich einfach ein interessantes Thema. Mhm. Vor allem ein interessantes Thema und heilt irgendwie meine ganzen Ängste oder meine Trauer irgendwie. Wenn ich mit Kindern über Trauer reden kann, dann tut das irgendwie auch meiner Trauer gut.
Ich weiß total, was du meinst. Ich finde es auch gerade total erfrischend und schön, auch eure, Yara und Niklas, eure Meinung dazu zu hören und zu sehen, wie ihr mit dem Thema umgeht. Das gibt mir nämlich nochmal eine neue Sicht auf die Dinge, mit dem Thema auch viel besser umzugehen. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, dass mir das Thema nicht so ganz geheuer ist. Und dann war da noch eine Frage.
Wir haben uns überlegt, dass man nach dem Tod überall hingehen kann und alles machen kann, was man möchte.
Wo würdest du hingehen? Und womit würdest du dir deine Zeit vertreiben?
Das waren die Fragen der Kinder vom Gymnasium Korwestraße in Hamburg. Und ich gebe die Frage einfach mal an Niklas weiter. Was passiert denn nach dem Tod, Niklas? Was denkst du?
Also ich hoffe, dass es noch irgendwie ein Leben nach dem Tod in irgendwo, zum Beispiel in einer anderen Welt, wo alles ein bisschen ruhiger, friedlicher, grüner und einfach entspannter ist und wo man dann mit seinem Geliebten noch sozusagen ein zweites Leben verbringen kann.
Yara, was denkst du?
Also, es ist halt verschieden, woran man glaubt. Ich glaube, aber man kommt halt so zum Gott und dann entweder in den Himmel oder die Hölle, aber bei 99% der Menschen kommen die eigentlich in den Himmel.
Das ist eine schöne Vorstellung. Aisha, was glaubst du? Du hast ja auch gesagt, in deinen Workshops machst du ja dieses Spiel häufig mit den Kindern.
Mhm.
Sagst du dann auch immer, wie du dir das vorstellst?
Also wenn das wirklich so sein sollte, dass man das bekommt, was man sich vorstellt oder was man sich wünscht, dann würde ich mir Auf jeden Fall Strand und Sonne wünschen und das Meer brauche ich ganz dringend. Aber natürlich irgendwie all die wiederzusehen, die man, ne, so wie Niklas meinte, all die wiederzusehen, die man lieb hat. Mhm. Ich fand wunderschön, wie du das beschrieben hast, Niklas, übrigens. Genau dasselbe würde ich mir auch wünschen, ja.
Und Aische, du bist ja nicht nur Trauerbegleiterin, du bist auch Schriftstellerin. Du hast ja auch schon mehrere Kinderbücher zu diesem Thema geschrieben. Mhm. Unter anderem, weil du mir so fehlst, dein Buch fürs Abschiednehmen, Vermissen und Erinnern und Einfach so weg, dein Buch fürs Abschiednehmen, Loslassen und Festhalten. Beide erschienen im Carlsen Verlag Hamburg. Warum hast du diese Bücher geschrieben?
Weil ich es gebraucht habe. Mein Vater ist gestorben, da war meine Tochter 6 Jahre alt. Mhm. Und da war ich mitten in der Ausbildung schon zur Trauerbegleiterin. Und ich wusste auch schon, dass ich mich auf Kinder- und Jugendlichentrauer spezialisieren wollte. Und nun hatte ich das trauernde Kind zu Hause. Die hat ihren Opa sehr vermisst, weil er hatte richtig neben uns gewohnt. Die ist mit ihm aufgewachsen, er hatte die Wohnung neben uns. Und da ist dann während der Ausbildung und kurz nach seinem Tod die Idee zu diesem ersten Buch entstanden. Das ist ein interaktives Trauerbuch, in dem man ganz viel aufschreiben kann. Weil meine Tochter war damals 6 und hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mama, ich habe so Angst, dass ich Dede, also Dede heißt Opa auf Türkisch, mein Vater kam aus der Türkei, ich habe so Angst, dass ich Dede vergesse. Das ist natürlich ein großes Thema, wenn man irgendwie noch so jung und so klein ist und weiß, dass man noch ganz lange auf dieser Erde sein wird. Und dann habe ich so gedacht, da muss was her, damit wir gemeinsam diese Erinnerungen an ihren Dede aufschreiben können. Aber da ist auch noch ganz viel anderes los in dem Buch. Da kannst du irgendwie Wut ablassen. Da gibt's einen Brülleimer, da kannst du Schimpfwörter draufschreiben. Weil das macht eben auch wütend, wenn jemand auf einmal nicht mehr da ist. Oder da kann man viele Fragen stellen. Und genau, also ich habe es wirklich selbst gebraucht. Und meine Tochter war auch tatsächlich das erste Kind, das dieses Buch ausgefüllt hat. Und Einfach so weg ist quasi die Fortsetzung, ja, oder für etwas größere Kinder dann. Es ist ein bisschen anders gezeichnet und aufgemacht.
Und worum geht es genauso in den Geschichten? Kannst du das kurz anreißen?
Im ersten Buch führt ein Bär durch die Geschichte, der auch jemanden verloren hat, der auch jemanden betrauert, der gestorben ist. Und der beschreibt einfach so die Gefühle, die er dabei hat und auch wie es ihm geht, nachdem er sich so mit seiner Trauer befasst hat, weil Trauern eben einfach total wichtig ist. Und in dem zweiten Buch bin ich durch halb Deutschland gefahren mit dem Zug und habe jugendlichen Trauergruppen besucht. Da sind 5 Kurzgeschichten drin, die quasi von mir mit den Jugendlichen geschrieben wurden. Und da haben die alle ihre ganzen Erfahrungen und Gefühle von sich da reingelegt, ja.
Tolle Sache. Danke schon mal dafür. Und jetzt erstmal die Guten Morgen-Geschichte. Die heißt Die Maus am Meeresstrand von Arnold Lobel aus dem Buch Das Krokodil im Schlafzimmer. Und es liest jetzt für euch Günther König.
Mikado, Guten Morgen-Geschichte.
Die Maus am Meeresstrand. Eine Maus erzählte ihrem Vater und ihrer Mutter, dass sie einen Ausflug an den Meeresstrand machen wolle. »Wir sind zutiefst beunruhigt«, jammerten die beiden. »Die Welt ist voller Schrecken, du darfst nicht gehen.« »Mein Entschluss steht fest«, sagte die Maus. »Ich habe noch nie das Meer gesehen, und es wird höchste Zeit dazu. Davon kann mich nichts mehr abbringen.« »Dann wollen wir dich nicht daran hindern«, sagten Vater und Mutter Maus. »Aber sei bitte vorsichtig.« Im Morgengrauen des nächsten Tages machte sich die Maus auf den Weg. Es dauerte nicht lange. Da lernte die Maus Angst und Schrecken kennen. Eine Katze sprang hinter einem Baum hervor. »Ich werde dich fressen«, sagte sie. Mit Mühe und Not entkam die Maus. Sie rannte um ihr Leben, doch ein Stück ihres Schwanzes hatte die Katze erwischt. Bis zum Nachmittag war die Maus von Vögeln und Hunden angegriffen worden. Sie war voller Wunden und Schrammen und hatte sich mehr als einmal verirrt. Sie war todmüde und verängstigt. Gegen Abend erklomm die Maus den letzten Sandhügel und sah, wie sich der Meeresstrand vor ihr ausbreitete. Sie schaute zu, wie die Wellen eine nach der anderen an den Strand rollten. Die Farbenpracht des Sonnenuntergangs erfüllte den Himmel. »Wie wunderschön«, rief die Maus. »Ich wünschte, Vater und Mutter könnten das miterleben.« Der Mond und die Sterne stiegen am Himmel auf. Die Maus saß ganz still auf der Spitze des Sandhügels. Sie war überwältigt von einem Gefühl tiefer innerer Ruhe und Zufriedenheit. Ein kurzer Augenblick wahren Glücks lohnt jede Mühe.
Das war die Guten-Morgen-Geschichte. Die Maus am Meeresstrand von Arnold Lobel aus dem Buch Das Krokodil im Schlafzimmer. Erschien im Lappern Verlag. Gelesen hat für euch Günther König. Wir reden heute mal ganz offen über das Thema Tod und Trauer. Und wir haben schon über den Tod gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was danach denn passieren könnte überhaupt. Wir haben über Beerdigung gesprochen, die vielleicht aber auch, auf denen man happy sein kann. Man darf aber auch so richtig traurig sein. Das ist auch wichtig. Trauer ist wichtig in diesem ganzen Prozess. Das ist auch wichtig zu sagen. Warum ist es aber überhaupt so wichtig, Aische, richtig zu trauern?
Wenn man jetzt ganz dolle traurig ist, weil jemand gestorben ist und, ja, wie soll ich sagen, sträubt sich oder weigert sich, dieses Gefühl der Traurigkeit wirklich zu fühlen, weil es vielleicht sogar auch zu sehr weh tut oder so, dann kann das auf Dauer ungesund werden. Also Trauer ist keine Krankheit, aber wenn man eine Trauer nicht gelebt hat, dann kann man schon auch krank werden. Und deshalb ist es total wichtig, dass alles, was einen in so einem Verlustmoment, alle Gefühle, die da hochkommen, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es eben nicht nur Traurigkeit ist, sondern es kann auch Wut sein oder, ne, ganz viel Durcheinander, so ein Cocktail aus Gefühlen, dass die ihren Raum bekommen, das ist total wichtig.
Niklas, eigentlich ist Traurigsein ja aber was Blödes, das möchte man ja nicht unbedingt. Ne? Warum denkst du aber, warum ist Traurigsein auch wichtig manchmal?
Also ich glaube, Traurigsein ist sehr wichtig, weil wenn man die ganze Zeit nur fröhlich wäre, dann wüsste man gar nicht, wie wertvoll diese fröhliche Zeit ist, und so merkt man, dass man die fröhliche Zeit doll genießen muss, weil sie auch wertvoll ist.
Und kennst du das nicht auch, wenn man mal so richtig geheult hat, geht es einem danach auch irgendwie besser?
Ja, auf jeden Fall.
Jara, wie sieht das bei dir aus? Traurig sein ist ja ein blödes Gefühl, aber warum denkst du, ist traurig sein manchmal auch wichtig?
Also noch eine Ergänzung zu dem, was Niklas gesagt hat, nämlich also wenn man nur fröhlich ist und nicht mal ans Traurigsein denkt und dann passiert irgendwas und man ist ganz traurig, dann fällt es einem halt richtig schwer, wieder fröhlich zu werden. Wenn man ab und zu aber mal immer traurig ist oder so, oder jemanden hilft halt, der traurig ist, dann fällt es einem nicht so schwer, wieder fröhlich zu werden, wenn er traurig ist.
Und wir sammeln jetzt einfach auch nochmal Tipps, ja, was man gut machen kann, wenn man traurig ist. Was hilft euch, wenn ihr traurig seid, Niklas?
Also ich rede meistens dann mit zum Beispiel meiner Mutter oder meinem Vater oder meinem Bruder. Und dann denken wir zusammen nach, was mir zum Beispiel helfen kann, wenn ich traurig bin. Und das hilft dann auch. Eigentlich immer.
Jara, hast du Beispiele, was dir hilft, wenn du traurig bist?
Also mir hilft auf jeden Fall, wenn ich traurig bin, halt mich abzulenken. Zum Beispiel, wenn ich von der Schule komme, nicht so einen guten Tag hatte, dann lese ich mal ein Buch oder setze mich vielleicht auch mal ans Handy oder so.
Bisschen Ablenkung schaffen. Aische, was hilft dir bei Traurigkeit?
Kuscheln. Mein Hund, spazieren gehen, mal was Süßes naschen.
Ich hab nicht gewartet, wann kommen die Süßigkeiten?
Musik hören, alles Mögliche, alles, was einem gut tut.
Ich sage jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle, danke euch dreien, dass ihr es mir auch so leicht gemacht habt, überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Ich hatte nämlich ehrlicherweise richtig Bammel vor dieser Folge und dieser Bammel ist wie verflogen, als ich mit euch drüber sprechen durfte. Ich danke Jara, Niklas und Aische. Danke euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Denkt dran, alle Folgen von uns gibt es auch zum Nachhören. Die Mikado Podcast findet ihr in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/mikado. Ich sage jetzt noch Danke an mein Team, das mich bei dieser heutigen, vom Thema her nicht ganz einfachen Mikado-Folge unterstützt hat. Vorbereitet hat die Sendung Florian Jakobsen und die Redakteurin der Sendung heißen Emily Riemer und Jessica Schlage. Mein Name ist Nikolai Zech und ich sage jetzt Tschüss, Ciao und Moin.
Und jetzt noch ein Gedicht.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haverland. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Haverland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbstezeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er: Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er: Lüt Dirn, komm an Röver, ich heb ne Birn. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbstezeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büttner mit Feiergesicht sangen: Jesus, meine Zuversicht. Und die Kinder klagten, das Herze schwer: Hier ist tot nu, wer gibt uns nu ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der Alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wußte genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbstezeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume: Wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's: Lüt Dirn, komm an rüber, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Haverland.